Ich möchte alle begrüßen, die heute zu diesem Gottesdienst erschienen sind. Wie ihr seht, haben wir heute einen besonderen Gottesdienst. Wir haben eine Gruppe von Behinderten, die bei uns jetzt dienen wird, die auch in dieser oder als Gruppe dann auch regelmäßig immer wieder zusammenkommt, beziehungsweise auch gewisse Dienste ausführt. Und wir hatten sie dann eingeladen, dass sie auch diese Dienste bei uns tun können. Wir wollen den Herrn auch bitten, dass er seinen Segen dazu gibt. Sie werden auch den ganzen Gottesdienst dann bei uns gestalten. Vorab möchte ich ein Gebetsanliegen weitergeben, was einige sich auch schon mitbekommen haben. Bei Familie Pankratz ist eine schwere Situation eingetreten. Bruder Waldemar Pankratz ist in der letzten Woche sehr schwerwiegend erkrankt, musste gestern notoperiert werden, liegt aktuell im Koma. Und wir wollen einfach bitten, dass der Herr das mit der Gesundheit so weit führt, auch bei ihm. Und auch in der Familie seinen Trost gibt, auch seiner Frau die nötige Kraft gibt, auch in den nahen Angehörigen besonders tröstet und auch die ganze Situation dort auch zum Guten hinausführt. Wir wollen jetzt am Anfang noch zum Anfangsgebet aufstehen. 1. Korinther 15, Vers 1. Ich erinnere euch aber, ihr Brüder, an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch feststeht, durch das ihr auch gerettet werdet, wenn ihr an dem Wort festhaltet, das ich euch verkündigt habe. Das Evangelium wurde verkündigt, es wurde angenommen, man hat sich gefestigt, hier konkret die Korinther, und es wird einen auch durchtragen, wenn man daran festhält. Es wird nicht bedingungslos durchtragen, sondern wenn wir an das Wort festhalten, an dem Wort festhalten, wenn wir darin leben, wenn wir darin gegründet sind. Und dafür haben wir auch heute diesen Gottesdienst, dass uns nicht alternative Botschaften verkündigt werden, sondern das Evangelium, was wir gehört haben, was wir angenommen haben, worin wir feststehen, dass es weiterhin gefestigt wird. Und Paulus schreibt ja dann in diesem ersten Korintherbrief dann weiterhin, dass hier einige Korrekturen auch in der Denkweise der Korinther nötig sind, weil sie doch falsches Verständnis angenommen haben, hier konkret, wenn es um die Auferstehung geht. Und so haben auch wir es immer wieder notwendig, dass auch unsere Denkweise korrigiert wird, zurechtgerückt wird, aber nicht auf zu neuen Ufern, zu neuen Bahnen, sondern dass das Evangelium, was wir haben, dass es gefestigt wird, sicherlich auch in gewissen Dingen neu entfaltet wird, in den Bereichen, die wir vielleicht nicht gekannt haben, dass wir aber auch wirklich in dem Wesen und in dem Geiste des Evangeliums auch gestärkt und weitergeführt werden können. Das ist, denke ich, der Wunsch eines jeden Kindes Gottes, das heute hier ist, das wirklich in der Gnade des Herrn auch wachsen möchte. Und so wolle der Herr uns auch seine Gnade darin geben. Auch heute, wenn wir dann auch das Thema von den Geschwistern dann hören werden. Wir hören jetzt einen Beitrag und dann die erste Predigt.
Ich wollte heute zum Anfang wollte ich kurz erzählen, wie ich meine Finger verloren habe. Es ist schon eine Weile her, im Jahr 2001. Ich war ein Junge von 6 Jahren. Es war im Mai, da war ich noch nicht in der Schule. Und mein Vater, er ist Hausmeister in einer Grundschule. Und wir hatten als Familie die Wohnung direkt in der Schule als Betriebswohnung. Und so war ich war noch nicht in der Schule und so habe ich viel Zeit bei meinem Vater verbracht. Und jetzt war es einmal so, dass er im Garten gearbeitet hat, Bäume geschnitten und da fallen dann viele Äste an. Diese Äste hat er dann in einem Häcksler klein gemacht. Also ein Häcksler, das ist ein Gerät, aufgebaut wie ein Rohr, wo man oben die Äste reinschmeißen kann. In der Mitte oder innen drin ist ein Messer drin und unten fallen dann die kleinen Stückchen raus. Jetzt haben wir zusammen, oder ich habe meinem Vater geholfen, diese Äste klein zu machen. Und nach einer Zeit, da wurde mein Vater weggerufen. Er sollte irgendetwas erledigen. Er hat das Gerät ausgemacht. Und nach einer Zeit wurde mir langweilig. Und ich bin in Richtung zu diesem Häcksler gegangen. Und gerade da war meine Mutter auch in der Nähe. Und sie hat das gesehen. Und sie schaut mich nur an und sagt, nicht. Mehr hat sie nicht gesagt, ich habe es gehört. Aber trotzdem bin ich gegangen, habe das Gerät angeschaltet habe weitergemacht, die Äste oben reingeschmissen. Es hat funktioniert. Nach einer Zeit hat sich das Gerät verklemmt. Da waren zu viele Äste drin. Und ich wollte das freimachen, wie ich das auch gesehen habe. Wie mein Vater das macht, das hat auch funktioniert. Nur die Äste sind weiter reingegangen. Ich hatte sie noch in der Hand und so bin ich auch mit hineingekommen. Und warum habe ich meine Finger verloren? Nicht in erster Linie, denke ich, weil ich da vielleicht reingefasst habe. Für mich ist das ganz klar, es war ungehorsam. Meine Mutter hat mir nicht ausführlich erklärt, warum und wie ich das nicht machen soll. Sie hat mich nur angeschaut und gesagt, nicht. Und ungehorsam hat immer schlimme Folgen. Und ich dachte einfach, uns heute kurz erinnern an verschiedene Personen aus der Bibel, die das auch erleben mussten, dass Ungehorsam schlimme Folgen hat. Ich dachte zuerst an Adam und Eva. Gott hat sie geschaffen, Gott hat sie in ein Paradies gestellt, doch sie waren ungehorsam. Sie haben gegessen von der Frucht, die verboten war. Und die Folge war, dass sie müssen aus diesem Paradies weichen. Sie müssen schwer arbeiten. Das Leben ist geprägt von Krankheit, Leid und zum Schluss der Tod. Als zweites dachte ich an Achan. Das Volk Israel war aus dem Weg von Ägypten. Und so kämpfen sie gegen die große Stadt Jericho. Sie erleben ein großes Wunder. Doch Gott, er gibt eine Anweisung und sagt, alles von den Besitztümern, das ist gebannt. Und man darf nur nehmen für das Heiligtum. Achan, er sieht da einen Mantel, er sieht Gold, er sieht Silber. Und er ist ungehorsam und nimmt es für sich beiseite. Die Folge ist, Achan und sein ganzes Haus, sein ganzes Besitztum, es wird vernichtet. Er muss sterben. Als drittes dachte ich erinnern an Mose. Mose, ein großer Mann, ein Mann Gottes, der vieles erlebt hat. Einmal ist die Situation, dass das Volk durstig ist. Sie haben kein Wasser. Und Gott gibt die Anweisung, Mose, er soll zum Felsen sprechen, es wird Wasser geben. Aber Mose, er tut vor dem Volk so, als ob er das Wasser gibt. Und er schlägt den Felsen. Er gibt Gott nicht die Ehre. Mose, er darf nicht in das verheißene Land eingehen. Jona, er hat eine ganz klare Anweisung von Gott. Er soll nach Ninive gehen. Er soll verkündigen das Gericht. Jona, er nimmt die andere Richtung. Er kommt auf ein Schiff in einen Sturm. Und weil er ungehorsam war, wird er in das Meer geworfen. Ein großer Fisch schluckt ihn und bringt ihn irgendwann nach 3 Tagen wieder an Land. Und immer wieder können wir es sehen. Ungehorsam, das bringt schlimme Folgen. Und ich wollte uns auch die erste Bibelstelle lesen aus 2. Timotheus, Kapitel 3, die ersten 2 Verse. 2. Timotheus, Kapitel 3, Vers 1 und 2. Das aber sollst du wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden. Denn die Menschen werden sich selbst lieben, geldgierig sein, prahlerisch, überheblich, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig. Ja, die Liste geht hier noch weiter. Wir lesen, in der letzten Zeit werden schlimme Zeiten kommen. Und ein Punkt hiervon ist, die Menschen, sie werden den Eltern ungehorsam sein. Wenn wir uns umschauen, dann ist das auch nichts Neues, aber so wie ich das ein wenig sehe, in der letzten Zeit wird das gar nicht mehr für schlimm gesehen. Es wird einfach vieles toleriert. Der Mensch hat seinen freien Willen und so wird auch den Kindern das nicht für übel genommen oder es wird nicht bestraft unbedingt, wenn sie auch ungehorsam sind. Und das ist unsere letzte Zeit. Und ich dachte aber auch nochmal zu lesen, was die Bibel dazu sagt, wie die Bibel dazu steht, aus Epheser Kapitel 6, Vers 1. Epheser Kapitel 6, Vers 1. Ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern in dem Herrn, denn das ist recht. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, das ist das erste Gebot mit einer Verheißung, damit es dir gut geht und du lange lebst auf Erden. Ich möchte gleich noch eine zweite Stelle lesen aus Kolosser, Kolosser Kapitel 3, der Vers 20. Ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern in allem, denn das ist dem Herrn wohlgefällig. Hier sagt uns die Bibel ganz deutlich, und ich denke, man kann das gar nicht falsch verstehen, dass wir als Kinder sollen gehorsam sein den Eltern. Aber was muss ich tun, wenn ich ungehorsam war? Lasst uns lesen aus 1. Johannes, Kapitel 1, Vers 9. 1. Johannes, Kapitel 1, Vers 9. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Ich denke, wir haben es ein jeder erlebt und verspürt, dass die Sünde ist eine schwere Last. Eine schwere Last, die man alleine gar nicht loswerden kann. Und es ist einfach wunderbar, wunderbar zu wissen, wo man diese schwere Last, die einem im Leben so runterdrückt, wo kann man sie loswerden? Und wir haben es gelesen, auch Jesus Christus, er ist auf diese Welt gekommen. Er ist für uns am Kreuz gestorben. Er hat unsere Schuld auf sich genommen. Und heute dürfen wir frei werden. Wir müssen bekennen und um Vergebung bitten. Und so wird auch unser Ungehorsam, unsere Sünde auch von uns genommen. Aber, und hier wollte ich erwähnen, ein kleines Aber, die Folge der Sünde, die bleibt. Und ich dachte, das einfach kurz an meinem Beispiel zu sagen, ich war ungehorsam. Und ich kann auch mehrmals um Vergebung bitten. Aber meine Finger, die kommen dadurch nicht zurück. Die Sündenschuld, die ich auf mich geladen habe, die kann der Herr mir vergeben, von mir nehmen. Aber die Folge der Sünde, die Folge vom Ungehorsam, die muss man tragen. Ich möchte noch eine Stelle lesen aus Matthäus. Matthäus Kapitel 7, Vers 21. Matthäus Kapitel 7, Vers 21. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Der Vers sagt, nicht diejenigen, die sich vielleicht theoretisch mit dem Glauben beschäftigen, werden eingehen in das Reich der Himmel. Diejenigen, die praktisch den Willen Gottes tun, die werden im Himmel eingehen. Und ich möchte dazu noch ein Beispiel lesen aus Matthäus Kapitel 21, ab dem Vers 28. Matthäus 21, ab Vers 28. Was meint ihr aber? Ein Mensch hatte zwei Söhne, und er ging zu dem ersten und sprach, Sohn, mache dich auf und arbeite heute in meinem Weinberg. Der aber antwortete und sprach, ich will nicht. Danach aber reute es ihn, und er ging. Und er ging zu dem zweiten und sagte dasselbe. Da antwortete dieser und sprach, ich gehe, Herr, und ging nicht. Wer von diesen beiden hat den Willen des Vaters getan? Sie sprachen zu ihm, der Erste, bis hierhin. Nicht derjenige, der nur betet und sagt, Herr, Herr, wird im Himmel eingehen, sondern derjenige Wer Gott gehorsam ist, wer den Willen Gottes tut, der darf einst im Himmel eingehen. Unsere Aufgabe heute ist, dass wir herausfinden, was ist der Wille des Herrn für mich? Und dass wir gehorsam sind, dass wir den Willen Gottes tun, so dürfen wir auch einst in der Herrlichkeit eingehen. Liebe Kinder, euch möchte ich das weitersagen. Seid gehorsam euren Eltern. Und liebe Geschwister, lasst uns gehorsam sein dem Willen Gottes, dass wir den Willen Gottes tun. Amen. Lasst uns noch beten.
Liebe Geschwister, wir hörten in der Einleitung davon, dass der Mensch ungehorsam ist und dass die Folgen des Ungehorsams entsetzlich sind. Besonders wurden wir hingewiesen auf eine Bibelstelle aus 2. Timotheus Kapitel 3. In den letzten Zeit werden schlimme Zeiten kommen. Wenn wir das lesen, woran denken wir dann? An Hungersnot? An Naturkatastrophen? An Krieg? An verschiedene entsetzliche Situationen? Es geht überhaupt nicht darum. Und wenn wir dann den nächsten, zweiten, dritten und vierten Verse lesen, 3 Verse, da geht es um die Eigenschaften des endzeitlichen Menschen, um seine Charakterzüge. Und wenn wir das lesen, dann denkt man so, ja, das sind wahrscheinlich alles Verbrecher. Und dann im 5. Vers, da lesen wir auf einmal, ach, das sind doch Kinder Gottes aus der Gemeinde. Und das in der letzten Zeit. Solche Menschen. Und das geht alles dahin. Wer hilft dazu ganz besonders? Das Smartphone. Das ist das erste Ding, das die Menschen auf diesen Weg führt und hinbringt. Wir sind vor kurzem mit meiner Frau aus Kirgisistan gekommen und die Kirgisen, die drücken sich dann in Kirgisisch aus und sagen, der Smartphone, das ist ein Scheitan. Scheitan, das ist ein Teufel. Und viele, ob Kinder oder Jugendliche, die sind so vertieft da drin, dass sie nicht einmal mehr die Stimme ihrer Eltern kennen. Aber da sollte man sehr vorsichtig sein. Bei uns hat sich hier einiges verstellt. Und so möchte ich bitten, dass jetzt wir ein Zeugnis hören von Bruder Peter Neufeld. Bitte schön.
Ich begrüße euch, Geschwister, liebe Geschwister, im Namen Jesu Christi. Ich freue mich, dass ich darf hier in eurer Mitte sein und bezeugen, was der Herr in meinem Leben getan hat. Ich möchte heute erzählen, wie Gott mich gefunden hat. Ich bin aufgewachsen in einer gläubigen Familie. Gebürtig kommen wir mit Eltern aus Kasachstan, Kirovsk. Ja, und ich bin aufgewachsen in gläubige Familie. Und als meine Mutter mit mir schwanger war und die Stunde kam, mich zur Welt bringen, ich bin der Jüngste und von mir waren 7 Geschwister. Ja, und wo die Stunde kam, mich zur Welt zu bringen, konnte sie nicht, weil ich quer lag, konnte sie mich nicht gebären. Und die Ärzte haben sehr lange sie gequält, weil sie haben gedacht, 7 hat sie geboren, den 8. wird sie auch zur Welt bringen. Ja, und so ging es. Und auf einmal haben die Ärzte gesagt, der Junge lebt nicht mehr und die Frau wird auch nicht mehr leben, also meine Mutter. Und wollten aufgeben. Aber die Ärztin, die für Narkose zuständig war, hat darauf bestanden, Kaiserschnitt zu machen. Und da haben, also, die haben Kaiserschnitt gemacht und haben mich dann rausgeholt. Ja, und wo sie mich rausgeholt, war ich tot. Ja, und da haben sie mich mit Sauerstoff wiederbelebt. Und durch Gottes Gnade darf ich heute hier stehen. Ja, wie ich gesagt habe, ich bin in gläubiger Familie aufgewachsen. Von Kindheit auf haben die Eltern mich mitgenommen zu Gottesdiensten. Und dieser Samen, was in Gottesdiensten und auch in Kinderstunde ich gehört habe, der ist mit 37 Jahren aufgegangen. Ja, ich von Kindheit auf ging ich gerne zu Gottesdiensten mit den Eltern. Und wo ich erwachsen wurde, da habe ich immer mehr und mehr die Welt lieb gewonnen. Und mit 16 Jahren bin ich ganz in die Welt weggegangen. Ja, und ich war sehr, sehr mit behaftet mit Spielen, mit PlayStation, mit Spielen und Fußball. Das war mein Gott, kann man sagen. Ja, und 2007 hat, ja, 89 kamen wir nach Deutschland und 2007 hat Gott ganz deutlich zu mir gesprochen. Da ist meine Mutter in die Ewigkeit gegangen und ja, und ich habe aber in meine Sünden weiter verharrt. Und eines Tages hat mein Vater gesagt, der Fernseher und die Spiele, die bringen dich irgendwann in die Hölle und bringen dich um. Ja, und 2012, das war erster Weihnachtstag, hat Vater mich eingeladen zu Gottesdienst. Ich habe abgelehnt, ich wollte zu Hause bleiben und Fernseher gucken, ja, und so meine Zeit verbringen. Da später hat mein Vater mir das erzählt, wo ich mich bekehrt habe. Da, als er aus dem Zimmer rausgegangen ist und in die Küche gegangen ist, hat er angefangen zu weinen und hat innerlich zum Herrn gefleht und nur du kannst ihn anhalten und stoppen. Ja, und 2013, vom 3. auf 4. Januar, wo wir Gebetswoche hatten bei uns in der Gemeinde, hat nachts ganz deutlich der Herr zu mir gesprochen und hat mir vor meine Augen gestellt, zwei Wege, dass ich soll mich entscheiden. Und morgens, den 4., bin ich aufgestanden, zur Arbeit gegangen und innerlich hatte ich Kämpfe und Unruhe und ich habe verstanden, dass der Heilige Geist arbeitet an mir. Ja, und ich konnte mich auf Arbeit nicht konzentrieren und so habe ich mich von Arbeit abgebettet und nach Hause gegangen. Mein Vater war da in Kasachstan, auch hier in Deutschland in der Gemeinde, ein eingesegneter Diakon. Ja, und ich bin zu ihm gekommen und habe gesagt, Papa, vergibt Gott wirklich alle Sünden? Mein Vater hat mir gesagt, natürlich, mein Kind, wenn man aufrichtige Reue und Buße tut, dann vergibt Gott alles. Sünden. Da sind wir auf die Knie gegangen mit dem Vater und ich durfte im Gebet mich zum Herrn wenden und Vergebung bitten für meine Sünden. Und da, wo wir von den Knien aufgestanden sind, der Heilige Geist hat Papa das auf Herz gelegt. Also sagt er zu mir, möchtest du in Seelsorge? Ich sage, ja, ich möchte. Hat er gefragt, welchen Bruder möchtest du? Habe ich den Bruder genannt. Sind wir dann in unseren Bethaus gefahren und der Bruder hat sich bereit erklärt, ein Gespräch zu führen. Und dann hat er das Wort Gottes mir gelesen. Und noch einmal dann durfte ich mit ihm hinknien und meine Sünden bekennen und so auch Frieden bekommen. Denselbigen Jahr, das war also 2013, denselbigen Jahr habe ich auch dann den zweiten Schritt des Gehorsams getan. die Taufe angenommen, bei uns in Dirdorf-Winau in der Gemeinde. Ja, und wo wir von Bethaus kamen, wo ich mich bekehrt habe, kamen wir von Bethaus. Und mein Vater hat zu mir nichts gesagt, räum jetzt den Fernseher auf, räum den Playstation auf und die Poster alle von Fußballspielen, was ich hatte, räum das alles weg. Der wollte schauen, ob ich wirklich verstanden das habe und durchgedrungen bin, ob die Bekehrung war echt. Und dann, als wir nach Hause kamen, habe ich meinen Vater ins Zimmer gerufen und habe gesagt, fass eine Seite an. Und ich habe eine andere Seite angefasst, im Fernseher, und habe rausgetragen in die Abstellkammer, den Fernseher. Ja, und wo mein Bruder kam von Arbeit nach Hause, habe ich ihm gebetet, ins Auto eingeladen. Mein Vater stand am Fenster und hat zugeschaut, was wir machen. Ja, und dann, als wir zurückkamen von Mülldeponie, ich habe den Fernseher in Mülldeponie gebracht. Ja, und als wir zurückkamen, hat der Vater mich gefragt, was hast du damit getan? Ich habe gesagt, ich habe ihn Mülldeponie. Der hat sich gefreut, ja, und mich umarmt. Und so seit dem Tag darf ich dem Herrn dienen und bezeugen, was er in meinem Leben getan hat. Amen.
Das ist so wunderbar, wenn Menschen zum Glauben kommen und Buße tun. Und wenn das echte Buße ist, das ist ganz besonders wichtig. Wir waren einmal unterwegs in der Ukraine und mussten sehr weit fahren, wo wir einen Gottesdienst gestalten sollten, um 10 Uhr morgens. Wir sind zeitig losgefahren, hatten über 100 Kilometer zu fahren, durch viele Schlaglöcher. Und da wir aber reichlich Zeit uns genommen haben, kamen wir an und es war noch keiner da. Das Bethaus stand, ein schönes Bethaus, umzäunt, eine Rasenfläche. Und das Einzige, was da auffiel, dass auf dieser Rasenfläche ein älterer Mann Runden drehte. Und es war zu sehen, dass der eigentlich ganz schön dem Alkohol zugesprochen hatte. Dann haben wir ihn gefragt, was er da wohl macht. Und dann sagte er, ich habe gehört, von Deutschland kommt eine Gruppe, die wird hier heute den Gottesdienst gestalten. Und ich bin gekommen und habe mir vorgenommen, ich werde mich heute bekehren. Ein schönes Vornehmen, nicht wahr? Vielleicht ist heute auch hier jemand hingekommen und hat sich gesagt, es reicht. Ich gehe heute dahin, entweder heute oder nie, und ich will mich bekehren. Naja, wir haben das nicht so ganz glaubwürdig angenommen, weil Leute, die dem Alkohol so zusprechen, die sind nicht sehr glaubwürdig. Und dann ist auch der Älteste gekommen, hat das Bethaus aufgeschlossen. Und da sind wir rein und haben angefangen, dort zu singen, weil die Leute, die dahin kamen, die haben sich alle sehr verspätet, bis 22:30. 22:30 waren erstmal die Leute zusammengekommen und wir konnten mit unserem Gottesdienst beginnen. Und das haben wir da noch getan. Und als dann der Zuruf kam, dass wer sich bekehren möchte, wisst ihr, da stand dieser Trunkenbold als erstes auf und stürzte nach vorne, fiel auf seine Knie und fing an zu weinen und zu schreien zu Gott und betete. Und er hatte ein ziemlich langes Gebet. Und als er dann fertig war und Amen sagte, dann hatte er so ein helles Gesicht. Er stand auf und sagte, ich bin so froh, dass ich heute diesen Schritt getan habe. Und sowas hatte ich bis dahin nie gesehen. Die ganze Gemeinde stürzte auf ihn zu, um ihn umzunehmen und zu begrüßen und zu küssen. Und dann, als die Gemeinde wieder Platz genommen hatte, dann sagte der Älteste, dies ist der Mann von unserer Schwester und für diesen Mann haben wir jetzt 20 Jahre gebetet. 20 Jahre gebetet. Und die Gemeinde hat sich so gefreut, dass dieses Gebet der Herr erhört hat. Und da hinten in den Reihen, da saß so ein vornehmer Herr mit einem vollen Haar, auch so weiß wie bei mir. Und als dann der Zuruf weiterging, dann war er das, der da aufstand und nach vorne kam und gekniet hat und hat auch geweint und gebetet und hat sich bekehrt. Und als er dann aufstand, dann sagte er ins Mikrofon, ich bin ein Kommunist und ich habe hier auf dieser Sabchose bin ich Direktor gewesen, die ganze Zeit. Und ich bin heute hierher gekommen, ich habe gehört, dass hier eine Gruppe von Deutschland kommt und ich wollte jetzt nun mal sehen, was machen die da eigentlich? Ich bin nur aus Neugier hierher gekommen. Und der Herr hatte ihn überwältigt und er hat Buße getan und ist ein Kind Gottes geworden. Und er rief zu und sagte, alle Bürger unserer Sowchose sollten sich bekehren und zu Gott kommen. Und es haben sich noch 3 Leute bekehrt. Und als wir dann eine Mittagspause hatten, und dann haben sich die Geschwister aus der Gemeinde so gefreut, da haben die gesagt, es haben sich heute 5 Leute aus der tiefsten Welt bekehrt. Und wir haben schon 5 Jahre kein Tauffest gehabt. Und wir werden dieses Jahr ein Tauffest haben. Sie haben geweint vor Freude. Wir werden ein Tauffest haben. Und das war so schön. Wir hören jetzt ein Lied von Stefan und Karina. Danach einen Beitrag von Bruder Andrei Gradetzky. Und dann sagen wir weiter. Bitteschön.
Nimm den Thron, nimm auch mich in deine Hand und gestalte und forme mich. Runde Kanten, glätte Ecken, drück dein Ebenbild hinein, dass man dich erkennt. Stille halten, bis du fertig bist mit mir und dein Bild Gestalt annimmst. Ob durch Freude oder Leid, alle Dinge stehen bei dir, du vollende dein Werk. Stille halten, bis du fertig bist mit mir und dein Bild Gestalt annimmt. Ob durch Freude oder Leid, alle Dinge stehen. heilig sei, dass du wohnen kannst in mir, denn nur so kann ich dienen dir. Wenn ich selber werde klein und du wirst in mir ganz groß, aller Ruhm soll dir gelten. Lass mich immer stille halten, bis du fertig bist mit mir und dein Mitgestalt an mir. Ob durch Freude oder Leid, alle Dinge stehen bei dir.
Дорогие братья и сестры, все друзья, сердечно приветствую вас. Меня зовут Андрей, и мы с Украины.
Liebe teure Geschwister, ich will euch begrüßen im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Wir kommen aus der Ukraine.
У меня был вопрос, когда мы ехали сюда к вам. Что могут сказать люди ограниченные для здоровых людей?
Ich habe mir die Frage gestellt, was soll ich den Menschen sagen von mir, von uns, die wir begrenzen in unseren Bewegungen.
Я думал и понял, что Бог для всех людей имеет что-то сказать в отношении послушания.
Und ich denke, dass es gibt doch etwas zu sagen, das was betrifft Gehorsamkeit gegen Gott gegenüber.
Природа человеческая такая, что в детстве или взрослый, или уже пенсионер, но мы противимся, когда требуется послушание.
In der Natur ist es so, dass wir als Menschen so ist, dass wir sehr oft ungehorsam sind gegen unseren Nächsten, gegen unsere Eltern.
Как родители, так и Бог думает о нас высокой цели для нас.
Wie Eltern, so aber auch Gott, die denken, haben große Ziele über uns.
Но что делать, если наш характер через непослушание мешает этой цели?
Was sollen wir aber machen, wenn unser Charakter so ist, dass dieses Ungehorsam in uns ist?
Я хочу спеть песню перед свидетельством. В этой песне такой смысл, что нам нужно научиться принимать от Бога то, что Он для нас определил.
Ich möchte ein Lied singen über das, was Gott von uns möchte, was von uns erwartet.
Мы не хотим страдать, но через страдания мы научаемся послушанию.
Wir wollen nicht Leid tragen, aber durch Leid lernen wir auch Gehorsam.
Эта песня на слова Веры Кушнир: «С такой любовью, как мать, с таким доверием, как дети, ты помоги мне принимать все, чем ты путь мой здесь отметил».
Dieses Lied, in diesem Lied geht es darum, wie heißt die Frau?
Вера Кушнир.
Вера Кушнир, die hat geschrieben.
С такой любовью, как мать.
Mit der Liebe der Mutter.
С такой любовью, как мать, с таким доверием, как дети, ты помоги мне принимать все, чем ты путь мой здесь отметил. Без почему и без зачем, не прикословя и не споря, как я дышу и пью и ем, так дай мне принимать и горе. В надежде, что когда-нибудь откроешь все, что было тайной, ничто пройденный, мою путь не ранил ноги, не случайно, что каждый камень на пути, и каждый шип, и каждый узел мне помогал вперед идти, не расширял путя узел. Что каждой новой бедой ты пробуждал от сонной лени, когда сажал на хлеб с водой или ставил в угол на колени, что каждый миг и каждый шаг, прискорбный стон или улыбка в моих путях, в твоих руках большая цель, а не ошибка. И подряд ты восполнял с большим старанием, не ты же был в том виноват, что я нуждался в наказании. Позволь мне жить и умирать на сей земле под небом этим, с такой любовью, как мать, таким доверием, как дети. Позволь мне жить и умирать на сей земле под небом этим, с такой любовью, как мать, с таким доверием, как дети.
Да, и детки дорогие,
Geschwister, liebe Freunde, liebe Kinder.
Так вот сказать, как здесь сказала поэтесса, принимать, как я дышу и пью и ем, все, чем ты путь мой здесь отметил.
Wenn wir das so annehmen, dass der Weg, dass wir das alles so annehmen, wie es kommt.
Я желаю прочитать один текст из Римлянам. 12 глава, первые два стиха.
Ich möchte eine Stelle lesen aus Römer Kapitel 12, Verse 1 und 2. Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, eure Leiber hinzugeben als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, welches sei eure vernünftige Gottesdienst. Und stellet euch nicht dieser Welt gleich, sondern verändert euch durch die Erneuerung eures Sinnes, auf das ihr prüfen könnt, was das sei, der gute, wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes.
Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не соображайтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Дорогие друзья, у нас в нашем сердце нету такой способности, чтобы принимать волю высшего авторитета смиренно, спокойно.
Liebe Brüder und Schwestern, wenn wir diesen Text betrachtet haben, wie stellen wir uns vor, unser Leib dies zu opfern, unserem Gott, das, wie es auch hier geschrieben war, es war jetzt ein etwas längerer Text, ich habe das jetzt nicht alles mitbehalten. Покороче, может быть.
Когда я был мальчиком, подростком, то у меня была проблема в отношениях с отцом.
Wo ich klein war und hatte ich doch die große Probleme gehabt mit der Erziehung, auch mit meinem Vater.
Почему-то мне всегда казалось, что отец не так говорит, как надо.
Ich dachte immer, dass der Herr, dass der Vater nicht so es sagt oder ausspricht, wie er meint.
Я все время говорил ему наоборот, то есть поперек.
Ich hatte immer quer geschossen, quer immer gesagt.
И ему это было очень тяжело и неприятно.
Ihm war es sehr schwer und unangenehm.
Ведь он понимал, что с таким характером мне будет трудно в жизни.
Er hat es verstanden, dass mit meinem Charakter wird es sehr schwer in meinem Leben sein.
Сейчас, когда я уже взрослый, имею своих детей, и когда они противятся мне.
Jetzt, wo ich erwachsen bin und selber Kinder habe und die ihm auch so einen Widerspruch leisten.
Бог готовит нас к высокой цели.
Gott bereitet uns zu einem hohen Ziel.
Но наш характер, наше непослушание ему мешает.
Aber unser Charakter, unser Ungehorsam stört es unserem Vater.
Как нас приучить к послушанию, чтобы мы могли быть на той высоте, которую Бог для нас определил?
Wie sollen wir das lernen zu dem Gehorsam, das was Gott von uns erwartet?
Есть еще один текст, который мы тоже прочитаем. Это Филиппийцам 2 глава, с 5 стиха. Давайте я прочитаю, потом вы, да?
Есть noch eine Stelle, die ich lesen möchte. Philippa, 2. Kapitel, ab Vers 5.
До куда? С 5 стиха, там 2, кажется, стиха.
2. Philippa 2, ab Vers 5 und 6. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie Jesus Christus auch war, welcher, da er in göttlicher Gestalt war, es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, wurde den Menschen gleich und dem Äußeren nach als ein Mensch erfunden.
Я прочитаю тоже, да?
Да.
Ибо у вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. И 9 стих я прочитаю. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени.
Und 9. Vers. Darum hat ihn auch Gott hoch erhöht und hat ihm einen Namen gegeben, der über allen Namen ist.
Чтобы нам быть высокими у Бога на том месте, которое он для нас определил, нужно себя уничижить, а потом смирить. Этого не хочется делать.
Damit wir Gott wohlgefällig leben und ihm gehorsam sind, müssen wir erstmal auch uns selber erniedrigen, damit wir ihm gleich und in diese Höhe kommen können.
Я хочу сказать об одном человеке из Библии. Это был Давид, которым Бог назначил быть царем.
Über einen Menschen wollte ich erinnern uns über den David, der ein König war.
Но в Давиде тоже было что-то такое, что Бог хотел у него убрать, чтобы он надеялся только на него.
David hat auch etwas gehabt, was Gott von ihm wollte es gerne wegnehmen, damit auch er gleich Gott sein möchte, sollte.
И так получилось, что он стал зятем царя Саула, но Саул его возненавидел и искал его убить.
So ist er geworden, der Schwiegersohn vom König Saul, und Saul suchte auch ihn zu töten.
Сын Саула Нафан был другом Давида.
Der Sohn vom Saul, Jonathan, der war der Freund von David.
И один раз они поговорили вместе о том, почему отец твой хочет убить меня, спрашивал Давид.
Und eines Tages sprachen sie miteinander, warum wollte der Vater vom Jonathan den David umbringen.
Как друзья, они договорились, что Нафан узнает у отца причину его, что он хочет убить, и договорились о встрече возле камня Азель.
Und wie sie das erfahren hatten, dass Saul tatsächlich ihn töten wollte, haben sich einen Platz gefunden, wo sie sich treffen könnten und miteinander besprechen.
Потому что Давид сказал Йонафану, что один только шаг между мною и смертью.
Йонатан hat es berichtet, dass nur ein Schritt ist zwischen ihm und dem Tod.
И вот у них было такое желание через стрелы, которые будет пускать Иоаннафан, чтобы Давид узнал волю Божию о себе.
So haben sich ja abgesprochen, dass durch den Pfeil, den Jonathan schießen sollte, sollte David erfahren, auch den Willen Gottes.
David спрятался за этот камень Азель, а Иоаннафан пускал стрелы вперед.
David hat sich hinter dem Stein versteckt und Jonathan hat diesen Pfeil geschossen.
И там был мальчик, который должен был собирать стрелы, и Иоаннафан пускает стрелу и кричит мальчику: «Бери, скорее собирай стрелы».
Und David durfte es beobachten, wie dieser Junge, der geschickt wurde, auch diese Pfeile einzusammeln.
Они договорились с Давидом, что если он будет кричать: «Смотри, стрела впереди тебя», значит, Саул хочет убить его.
Und so, wenn er sagen wird, die Pfeil ist vor dir, als der Junge das aussprechen sollte, so hatte David das erfahren, dass der Saul ihn töten möchte.
Я хотел на это обратить особое внимание. Стрела, она сама по себе, это просто предмет.
Ich wollte nur erwähnen, dass der Pfeil, das ist ein Gegenstand.
Но сегодня эта стрела определит будущее Давида. Или он вернется домой к отцу, или он должен убежать.
Und dieser Pfeil ist heute praktisch das Schicksal von David, ob er heute nach Hause kommt oder nicht.
Я думаю, что Давиду очень хотелось, чтобы стрела упала сзади, а не спереди, чтобы он мог вернуться домой.
David hatte es erwartet, vielleicht mit seiner Sehnsucht, dass der Pfeil hinter ihm sollte fallen, so dass er ganz normal in Ruhe und Frieden nach Hause kommen könnte.
Он был в большом напряжении. Он ждал, куда Господь опустит ту стрелу, которая определит дальнейшую жизнь его.
Er war aufgeregt und schaute, was hat Gott vor? Wo schickt er dieses Pfeil hin?
Так бывает в нашей жизни. Мы встречаемся с трудностями, которые нам неприятны, и мы хотели бы, чтобы они нас миновали.
So ist es auch heute in unserem Leben, dass wir öfters wünschen uns, dass die Pfeile dorthin gelangen, dass es uns besser und wohl geht in unserem Leben.
Поэтому я сказал, что могут сказать люди ограниченные для людей здоровых.
Deswegen erwähnte ich, was sollen die Menschen mit Einschränkungen sagen den Menschen, die gesund sind.
Ведь нам всем приходится делать выбор, когда к нам приходят определенные обстоятельства.
Denn wir müssen alle eine Entscheidung treffen in unserem Leben.
И мы, бывает, даже не можем изменить их.
Und oft können wir sie gar nicht ändern.
И вот стрела падает впереди того мальчика, и Давид слышит: «Вон стрелы впереди тебя упали».
Und so sieht David, dass das Pfeil vor ihm, also vor diesem Jungen fällt.
Бог определил Давиду страдания. Он должен уйти из дома и будет много лет скитаться в опасностях от Саула.
Gottes Wille war das, dass David durch diese Schwierigkeiten geht und fliehen muss von dem Saul. Durch diese Schwierigkeiten.
Чтобы Давиду стать царем, ему нужно много пострадать, чтобы научиться быть полностью послушным Богу.
Damit David auch der König werden sollte, muss er durch diese bestimmte Wege, durch diese Nöte gehen, um auch diesen Dienst auszuführen.
Для нас пример – это Иисус Христос. Когда Он пришел на эту землю, Ему тоже пришлось очень много страдать.
Für uns ist Jesus Christus ein großes Beispiel, dass er auf diese Erde kam und musste viel leiden.
Братья и сестры, когда мы принимали крещение или наши дети, то это для нас что было? Праздник.
Brüder und Schwestern, wenn wir oder unsere Kinder durch die Taufe gingen, das war doch für uns ein Feiertag.
Но когда Иисус Христос принял крещение, то мы понимаем, что хотя это был праздник для Него,
wo der Jesus Christus die Taufe annahm, so war das auch ein Feiertag für ihn.
Но уже там Иоанн объявляет, что будет с ним в будущем. Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира.
Und so wurde es auch erwähnt vom Johannes der Täufer, das ist der Sohn Gottes.
Каждый день теперь перед глазами Иисуса будет стоять крест. Это то, что он будет сделать, что он должен будет сделать впереди.
So ist es auch für Jesus Christus diese Wille Gottes, dass er, was vor ihm lag, dieses, durch dieses Leiden zu gehen.
Как Давиду, так и Иисусу Христу это было очень трудно. Каждый день жить с этой мыслью, что впереди меня ждет крест.
Wie dem König David, so auch Jesus Christus. Sie wussten, dass dieses Kreuz ist da und dass sie dieses Kreuz tragen müssen.
Но он смирил себя и в послушании своему Отцу достиг того, чтобы мы сегодня были здесь вместе.
Er fand Frieden und er ging diesen Weg, damit auch wir den Frieden haben und heute hier uns versammeln dürfen.
Послушание Иисуса Христа принесло спасение нам.
Gehorsam des Herrn Jesus Christus hat uns die Errettung gebracht.
Бог и ко мне определил такой путь, который я сам бы не выбрал никогда.
Gott hat auch für mich einen Weg bereitet, dass ich selbst den Weg nicht erwählen würde.
В книге пророка Иеремии есть такой текст, что если ты обратишься к Господу, и Он восстановит тебя, и ты будешь предстоять пред Его лицом.
In Jeremia gibt es so einen Satz, wenn du vor Gott tretest, как еще раз?
Что если обратишься к Господу,
wenn du zu Gott wendest,
будешь предстоять пред Его лицом,
wirst du stehen vor seinem Gesicht, vor seinem Angesicht.
И если извлечешь драгоценное из ничтожного,
und wenn man von einem
драгоценное,
kostbares, wenn man kostbares erwähnt,
ну вот такое состояние, как у меня инвалид, что можно здесь быть драгоценного?
Wenn ich so ein Invalide bin, was kann es für mich das teuerste sein oder kostbarste?
Но если я научусь из этого ничтожного состояния извлечь что-то прекрасное,
und wenn ich aber aus diesem nichtigen etwas erwähle, so habe ich doch etwas Großes.
Бог говорит, что ты будешь предстоять перед моим лицом и будешь как мои уста.
Gott sagt, wenn du mich erwählst, so wirst du auch
ну, будешь человеком, который будет говорить о том, что хочет Бог сказать.
Wirst ein Mensch sein, еще раз, пожалуйста.
Бог хочет нас сделать такими, которые слышат Его голос и передают это людям.
Gott möchte, dass wir seine Stimme hören, und wenn wir seine Stimme hören, dann werden wir auch ihnen folgen können.
А что делать с моим характером? Я не умею слушаться Господа.
Was soll ich aber mit meinem Charakter machen, wenn ich auf Gott nicht hören kann?
И поэтому Бог повел таким путем, чтобы забрать у меня здоровье.
Deswegen ist Gott diesen Weg mit mir gegangen, dass er meine Gesundheit genommen hatte.
Чтобы я научился слушаться Бога и служить Ему.
Damit ich lernte, auch Gott gehorchen und ihm zu dienen.
В 17 лет я перестал ходить.
Mit 17 Jahren habe ich aufgehört zu gehen.
И мой отец смотрел на меня и плакал, говорил: Андрей, что будет с тобой через 10 лет, когда нас не станет?
Mein Vater hat geweint, als er mich gesehen hat. Was wird das sein in 10 Jahren, wenn wir nicht mehr da sind?
Я ему говорю: Папа, я не буду так долго болеть. 2 года, и я выздоровею.
Ich habe dem Vater gesagt, ich werde nicht so lange leben, nicht so lange krank sein. Nach 2 Jahren werde ich wieder gesund werden.
Он взрослый человек, понимал, что моя болезнь так быстро не пройдет.
Er war erwachsen und wusste ganz genau, dass diese Krankheit wird nicht so schnell vergehen.
Он понимал, что Бог для меня определил что-то такое, к чему я еще не совсем готов.
Er wusste, dass Gott mit mir etwas vorhatte, was ich persönlich noch nicht verstanden hatte.
Знаете, братья и сестры, как трудно принять волю Божию.
Wisst ihr, liebe Geschwister, wie schwer ist es, Gottes Wille anzunehmen?
Давид сказал только один шаг между мною, и потом, когда он обнял Иоаннафана, они плакали.
Давид hat verstanden, dass nur ein Schritt dazwischen ist. Sie umarmten sich mit Jonathan und weinten miteinander.
Иисус Христос сильным воплем, со слезами приносил свои молитвы Отцу Небесному, был услышан.
Jesus Christus weinte bitterlich im Gebet und Gott erhörte auch sein Gebet.
Мне тоже пришлось немало плакать, чтобы покориться Богу, согласиться с Его волей.
Ich musste auch nicht wenig weinen, damit auch ich mich annehme den Willen des Vaters.
Один врач после обследования моей болезни сказал мне такие слова.
ein Arzt, der mir auch die Worte gesagt hat.
Андрей, ты никогда не выздоровеешь. Перестань на это надеяться.
Андрей, du wirst nie gesund werden. Versuch nicht mehr darüber nachzudenken.
Это непросто. Каждый день ты будешь знать, что никогда не выздоровеешь. Ты будешь жить с этой мыслью, что ты никогда не выздоровеешь.
Du musst mit diesen Gedanken leben, jeden Tag ins Angesicht schauen, dass du nie gesund wirst.
Но Бог хочет, чтобы я согласился с Ним, чтобы потом я мог говорить о Нем везде, где Он определил мне вот быть.
Aber Gott möchte, dass wir dazu Ja sagen und uns beruhigen und gehen diesen Weg, der für uns verordnet ist.
Есть очень много людей, которые страдают физически, и кто-то должен им рассказать о том, что Бог добрый.
Es gibt viele Menschen, die durch Leiden gehen, und es muss welche geben, die auch sie trösten können und auch durch diesen Weg als Zeugnis sein können.
Как бы ни было трудно мне в моем положении, но Бог ни разу никогда не оставил меня ни один день.
Wie schwer es auch mir so oft nicht war, weiß ich, dass Gott mich noch nie im Stich gelassen hatte.
Я согласился, чтобы я никогда не выздоровел, но мне очень хотелось иметь друга рядом с собою, но я понимал, что я не смогу жениться.
Ich wusste, dass ich nicht gesund mehr werde. Ich habe es in Frieden angenommen. Doch ich bräuchte einen Freund, der neben mir ist, der mir helfen könnte.
Со своим другом, который ухаживал за мною, я разговаривал и спрашивал его: «Как ты думаешь, Бог может меня исцелить или или возможно?»
Ich,
да.
Ich sprach mit meinem Freund darüber. Was meinst du, wird Gott doch mir vielleicht Gesundheit schenken?
Или что легче Богу, меня исцелить или дать мне жену?
Was ist für Gott leichter, mir die Gesundheit schenken oder eine Frau mir zur Seite zu stellen?
Как мы уже говорили, что у меня нету надежды на выздоровление, и этот брат сказал: «Нет, выздороветь это очень трудно».
Wie wir schon gesprochen haben mit meinem Freund und wie auch ich mir gewünscht hatte, die Gesundheit, so hat auch der Herr etwas vor und für ihn ist es auch nicht schwer, etwas zu tun.
Но жениться никогда.
Aber heiraten niemals.
Знаете, Бог очень добрый.
Gott ist sehr freundlich und
и хотя Он не определил мне выздоровление вот от болезни,
hat mir nicht die Gesundheit geschenkt.
Но он подарил мне прекрасного друга, жену и детей.
Aber hat mir eine Frau geschenkt und Kinder.
У меня трое детей и пятеро внуков.
Ich habe drei Kinder und fünf Enkelkinder.
Я верю, что Бог очень добрый для всех нас.
Ich glaube, dass Gott ist sehr freundlich für uns alle.
Поэтому сегодня мы здесь для того, чтобы сказать вам всем, что подчиниться воле Божией – это хорошо.
Deswegen möchte ich auch heute euch sagen, zum Unterordnen und auch gehorsam sein, das ist das Allerbeste.
Воля Божия, она благая, угодная и совершенная.
Der Wille Gottes ist freundlich, gütig und barmherzig.
Совершенная.
Vollkommen.
Слава Богу, что Он о нас заботится и чтобы нас поднять высоко, проводит необычным путем.
Dem Herrn sei Dank dafür, wenn wir in diese, auf diesen Höhe kommen, also müssen wir durch Tiefen erstmal gehen.
В таком положении я уже 38 лет и с Божьей помощью вот вижу всех вас и радуюсь, что могу свидетельствовать о любви Божьей.
In dieser Lage bin ich schon seit 38 in dieser Krankheit.
Я кратко скажу это свидетельство, что Бог забрал у меня только одно движение, но оставил мне 7 прекрасных даров.
Gott hat, ich möchte nur eins sagen, Gott hat mir eine Sache genommen, aber dafür 7 Sachen, die er mir geschenkt hat.
Первое – это то, что я могу видеть, я вас всех вижу и радуюсь. Этому.
Das Erste, dass ich euch alle sehen darf.
Второе, я могу слышать.
Das Zweite, das Hören.
Третье, я могу говорить, изъяснять свои мысли вам вслух.
Das Dritte, ich kann sprechen.
Я могу запоминать, память у меня есть.
Ich habe sehr gutes Gedächtnis.
Я могу разумом пользуюсь, то есть я человек разумный.
Ich habe die Weisheit und Разум.
Разум.
Denken, ich kann denken, habe die Weisheit.
Это очень важно быть разумным, потому что жена моя сказала, когда она переживала, чтобы выйти за меня замуж, что она говорит, я увидела, что ты разумный, поэтому пошла замуж.
Es ist bei der Frau so gewesen, dass sie hat gesehen, dass ich habe die Gedanken und bin gesund in Gedanken, so kann sie auch ihn heiraten.
Еще у меня есть чувства.
Ich habe die Gefühle.
Я могу радоваться, я могу переживать, я могу бояться, я могу любить.
Ich kann mich freuen, ich kann lieben, ich kann auch Sorge tragen.
Самое большое, что Бог мне оставил или подарил, это вера, способность верить.
Das Größte, was der Herr mir geschenkt hat, das ist der Glaube.
Итак, мы видим, что я потерял одно только движение, а приобрел или имею, вернее, от Бога, семь.
Ich habe verloren die Bewegung, aber dafür habe ich die sieben Sachen, die mir geschenkt sind.
В одной церкви я так свидетельствовал, один брат из Средов говорит, Андрей, ты имеешь больше, ты имеешь восемь.
Einmal in der Gemeinde, als ich das Zeugnis abgegeben hat, hat ein Bruder gesagt, Андрей, du hast nicht sieben, du hast acht Sachen.
Он говорит, ты еще можешь играть на губной гармошке.
Du kannst sogar noch auf der Mundharmonika spielen.
Я хочу сейчас сыграть эту песню, который я спел с такой любовью, как мать, только теперь это будет музыка.
Ich möchte euch auch dienen mit diesem Lied als Gesang, als Musikstück.
На губной гармошке, да.
Auf der Mundharmonika.
Ja, es ist ein bisschen schwierig. Eigentlich habe ich viel mehr vorbereitet, aber die Zeit drückt und ihr seid alle schon so müde, sind schon fast alle am Einschlafen, ja, oder schwierig zu sitzen. Und ich muss mich doch jetzt ganz kurz fassen. Ja, viele kennen vielleicht unsere Familiengeschichte und ich möchte immer wieder dem Herrn loben und verherrlichen. Also ich werde mein Leben lang nie ihm genug danken oder von ihm erzählen, welche wunderbare Tage, Führung, Prüfungen er mit uns durchgeführt hat. Und ich bin ihm sehr dankbar. Als Kind war ich schon direkt nach der Geburt sehr schwer krank und gab es eine Bluttransfusion, sollte dann später Operation gemacht werden. Meine Mama ist mit mir weggelaufen und aus Angst haben die mich einfach taufen lassen. Und ich sage, das war so ein Segen für mein weiteres Leben. Als Kind habe ich es natürlich nicht verstanden, aber die haben mich Gott geweiht. Und der Herr hat weitergeführt. Ich bin eigentlich später als gesundes Kind aufgewachsen. Als wir nach Deutschland gekommen sind, habe ich das erste Mal von Gott gehört. Zum ersten Mal in die Jugendstunde gekommen. Ja, es war schon interessant. Da habe ich einfach irgendwann mal draußen geguckt, nach oben geschaut und habe gesagt, Herr, ich möchte nicht den Menschen glauben. Wenn es dich gibt, so zeige dir. Also ich möchte, wenn du da bist, dass ich wirklich dir nachfolge. Und der Herr hat angefangen, den Weg mit mir. Ich bin ihm sehr dankbar, dass er dann ja auch vieles abschweifen, abschlagen muss und doch mich den Weg führt, bewahrt. Als wir geheiratet haben, so hatten wir als junge Familie viele Pläne. Gott hat uns zwei gesunde Söhnchen geschenkt und eines Tages sind wir in Urlaub gefahren. Vorher waren wir eine Woche mit unserer Jugend, mit einigen jungverheirateten Familien. Unsere Theo und Samuel, die waren 2 Jahre und 10 Monate kaum bei uns, also die waren unter der Jugend die ganze Woche. Und als die zweite Woche wollten wir zu unseren Freunden nach Greifswald. Dann 3 Tage waren schön verlaufen, aber der Herr hat uns so schon einiges vorbereitet. Und am 3. Tag sind wir dann an der Ostsee spazieren gegangen, hat es angefangen zu regnen auf dem Rückweg. Ja, ist ein schwerer Verkehrsunfall passiert. Als ich zu mir kam, wollte mir keiner was erzählen. Ich habe um mich rumgeschaut, durch Tracheostoma wurden die Stimmbänder verletzt. Ich musste alles neu lernen. Ich habe nur versucht zu zeigen, wo ist mein Mann, wo sind die Kinder. Also meine Schwestern oder Pflegepersonal taten so, als ob die mich nicht verstehen würden. Im Gegenteil, hatten die Angst, dass ich es nicht verkrafte. Ich war knappe 5 Wochen im Koma. Bei mir war alles verletzt, außer linke Hand, Herz und Niere. Alles andere, die Ärzte haben mich operiert über 8 Stunden, haben gesagt, sie ist jung und nur von ihm hängt das ab, ob sie am Leben bleibt. Später war die Gehirnentzündung sehr stark, Fieber fast 42, die haben mich komplett in Eiswanne gelegt und meine Mama hat irgendwann mal gesagt, in der Bibel steht doch in Jakobus 5, wenn jemand krank von euch ist, Brüder, betet bitte über unsere Kinder. Ja, so sind unsere Brüder zu uns gefahren, 7 Kilometer, also Unfall ist halt in Greifswald gewesen, haben über uns gebetet und der Herr hat angefangen, Wunder zu tun. Als ich so eine starke Gehirnblutung hatte, also Gehirnentzündung auch hatte, haben die gesagt, wenn die am Leben bleibt, die wird behindert bleiben. Dann hat der Herr zugelassen, dass mein rechtes Auge komplett rauskam. Gott sei Dank haben die Ärzte das geschützt. Ja, dann, wenn sie am Leben bleibt, die wird blind sein. Und nach dem Gebet hat der Herr Stück für Stück alles zurückführen lassen. Ein paar Jahre später, nicht mal ein paar Jahre, das war ein paar Monate später, also 10 Monate später, wurde eine komplette Arztuntersuchung durchgecheckt, 100%iges Sehvermögen. Wie ihr seht, behindert bin ich nicht, also soweit vom Geistlichen. Körperlich sind einige Probleme, ja, ich habe alles gebrochen an mir, alles verletzt. Und doch, der Herr hat so viel Gnade geschenkt. Mein Mann war im Gegenteil, obwohl an der Unfallstelle ihm gesagt wurde, unsere Freunde waren mit dabei, deswegen können wir vieles nachvollziehen. Damals wurde gesagt, wenn jemand am Leben bleibt, das wird mein Mann sein. Aber mir haben die damals keine Chance gegeben. Umgekehrt, Thomas war ja fast ein Jahr im Koma, Wachkoma. Als die Ärzte ihn aufgegeben haben und mir gesagt haben, Frau Lochmann, geben Sie auf, Ihr Mann wird lebenlang körperlich, geistig behindert bleiben, habe ich gesagt, nein. Wenn der Herr mich so weit hergestellt hat, bei ihm ist nichts unmöglich. Ja, dann haben sich unsere Brüder eingeschaltet. Die haben eine Gruppe gegründet, über 20 Mann, und sind jeden Abend außer Sonntags zu uns nach Hause gekommen, am Anfang zu zweit, und haben einfach geguckt. Ja, es waren keine Physiotherapeuten, keine Ärzte, es waren einfach unsere Brüder, die uns unter die Hand genommen haben und geguckt, die Hand bewegt sich in die Richtung, dann haben die versucht, Thomas war total steif, Wachkoma, wenn es jemand vielleicht kennt. Und so haben die Stück für Stück trainiert, dass er nach 5 Jahren vom Rollstuhl aufstehen konnte. In dieser Zeit ist unser zweites Söhnchen, der war damals mit 10 Monaten schwerst verletzt. In der Kinderklinik haben die Ärzte gesagt, er hat noch nicht sprechen gelernt, er hat die ganzen Hörtests nicht bestanden, er wird taubstumm bleiben. Auch dieses hat der Herr wunderbar geregelt. Unser Sohn der hat sich nach und nach entwickelt, hat ab und zu mal Kopfschmerzen, mittlerweile ist er schon 21, hat Abitur mit 1 bestanden, hat letztes Jahr geheiratet, ist jetzt nicht dabei. Viel mehr, als er 4 Jahre alt war, hat er einmal mich gefragt, Mama, warum musste mein Bruder gehen? Warum bin ich alleine geblieben? Ja, stehe ich dann da, bei mir ist alles geschnitten. Aber trotzdem, so ein Funke Hoffnung war da, bei Gott ist nichts unmöglich. Dann sage ich, sag mal, weißt du, Gott weiß, wem er Geschwister schenkt und wem nicht. Abends faltet er seine kleinen Händchen und sagt, lieber Heiland, ich möchte eine Schwester haben. Ja, und der Herr hat auch sein Gebet erhört. Ein Jahr später hatten wir eine gesunde Tochter gehabt. Danach hat der Herr uns noch weitere 5 gesunde Kinder geschenkt. Wir haben eine große Familie, 7 gesunde Kinder. Freuen uns, dass mein Mann so weit wiederhergestellt ist. Es sind Schwierigkeiten, aber wenn man es vergleicht, das ist nicht zu vergleichen mit dem, was der Herr immer wieder führt. Dieses Leben, wie André schon gesagt hat, er formt uns, entgibt uns Kraft und wir freuen uns, dass wir ihn dadurch verherrlichen können, dürfen. Und wir haben uns gefreut, letztes Wochenende, am Sonntag, hat unsere Tochter Taufe angenommen. Es war ein wunderschöner Tag. Wir sind sehr schön miteinander, mit der Gemeinde zusammen gewesen. Abends ganz müde auf der Rückfahrt nach Hause. Habe ich gesagt, Thomas, komm bitte mit den Kindern schon mal im Auto. Die sind schon so müde, damit die dann direkt in die Bettchen gehen. Es war nicht mehr weit von zu Hause, ein paar hundert Meter. Die Kinder waren schon mit Gebet fertig, dann betet Thomas. In dem Moment gucke ich aus der Nebenstraße, kommt rasender Geschwindigkeit ein Auto auf mich zu. In ein paar Sekunden, das ist so viel gewesen, Thomas, meine Tochter, mein Sohn sitzen hinten. Thomas betet in dem Moment und ich habe ruckartig nach links gelenkt, fast auf den Bürgersteig. Und als wir zu Hause angekommen waren, ich habe nur da gesessen und mir, also ich konnte nicht mehr aus dem Auto aussteigen. Der Herr hat einfach seine schützende Hand zwischen diesen 2 Autos gehalten, dass uns nichts passiert. Ich konnte nur dem Herrn danken, dass wir am Leben geblieben sind, dass nichts passiert ist. Am nächsten Tag, am Montag, sind wir dann zu unseren Freunden, also da, wo unsere Kinder jetzt wohnen, 200 Kilometer jetzt weggefahren, zum Geburtstag auf der Rückfahrt. Da ging es mir nicht so gut. Ich sagte, Thomas, wir halten mal an, haben angehalten. Ja, und als ich dann halt mich erfrischt habe und rausgekommen bin, ja, dann bin ich zusammengezuckt. Also ich weiß nicht, was das war. Ich bin jetzt in Untersuchung, aber 3-4 Minuten, ich konnte mich nicht bewegen, ich konnte nicht reden, habe ich nicht, also keinen, aber um mich herum 2:30 nachts, bis Thomas dazu kam, war dieses schon vorbei, aber meine Ärztin macht sich jetzt große Sorgen, ist am Untersuchen. Und ich sage nur, ich brauche die Untersuchung nicht mehr. Der Herr hat mich wieder hergestellt, diese paar Minuten hat er mich wieder durchgeschüttelt, hat mir wieder Aufmerksamkeit, dass ich mehr vielleicht auf den Knien stehen soll, solange ich es noch kann. Also in diesen 3 Minuten konnte ich gar nichts machen. Ich konnte nur meine Augen bewegen und vielleicht so ein bisschen meine Finger, mehr nicht. Und ich kann es jetzt wieder machen. So an jeder von euch, solange ihr was machen könnt, auch wenn vielleicht Schwierigkeiten, wenn Probleme, wenn Sorgen da sind, nutzt das aus. Schaut mal, André hat in seinem Zustand so viel herausgefunden, was er noch machen kann. Er verherrlicht den Herrn. Nutzt jede Minute, jede Sekunde aus. Um uns herum sind so viele, die noch nicht von Gott gehört haben, die ihn noch nicht kennen, die vielleicht auch Gott kennen, aber doch abgeschwächt sind, dass wir uns gegenseitig stärken, uns helfen und uns auch, ja, mit diesem dann gegenseitig zum Himmel her emporhelfen. Amen.
André sagte, er ist 38 Jahre im Rollstuhl. Eine lange Zeit. Bei mir werden es übermorgen 28 Jahre. Aber wisst ihr, damals, wo das Unglück bei mir geschah, ich war schon damals 10 Jahre ein Kind Gottes. Und man hat mir gleich gesagt, dass sowas, was mir passiert ist, das passiert vielleicht mit einem aus 10.000. Natürlich kam mir sofort der Gedanke, ja, wieso bin ich aus den 10.000 einer, der dem sowas passiert? Und dann habe ich so gedacht, und warum nicht? Ich bin ein Kind Gottes. Und das ist doch für mich wesentlich leichter, als für einen, der jetzt zum Beispiel nicht im Glauben ist und sowas geschieht. Ich treffe so viele behinderte Menschen, mit denen ich arbeite. Und ich kenne nicht einen einzigen von ihnen, der nicht, wie heißt das jetzt, diese Depressionen, richtig, die keine Depressionen gehabt haben. Ich kann aber die Hand aufs Herz legen und sagen, ich habe in diesen 28 Jahren nicht eine einzige Depression gehabt. Der Herr hat mich durchgetragen und ich habe damals gleich am Anfang verstanden, am Anfang dachte ich, jetzt irgendwo in der Ecke setzen und warten, bis der Herr mich abholt. Und dann merkte ich auf einmal, nee, so hat der Herr das nicht vor mit mir. Der Apostel Paulus schreibt davon, dass ihm eine Tür wurde aufgetan, um das Evangelium zu verkündigen. Und ich merkte auf einmal, für mich ist ein ganzes Tor aufgeschlagen. Und Depressionen gab es nicht. Und das wollen manchmal die Leute gar nicht glauben. Und das ist aber so. Wir haben die Kinder so lange warten lassen. Und jetzt so ziemlich zum Schluss lassen wir euch auch was zukommen. Die Geschichte von Schwester Nelly Enz. Bitte schön, für die Kinder.
Endlich ist es soweit. In den nächsten Tagen, dann geht's los. Die Kinder, der Sechsjährige, die Vierjährige und die Dreijährige, die machen sich schon Gedanken. Was wird in einigen Tagen sein? Dann dürfen sie zum ersten Mal an die See fahren. Mit Mama und Papa. Das ist der erste Ausflug für einige Tage. Nein, für einige Wochen sogar. Sie fangen schon an, ihre Koffer zu packen. Die eine fängt an, ihren kleinen Korb zu packen mit all den Spielsachen, die sie haben. Diese Spielsachen, die müssen unbedingt jetzt diesmal mit. Es ist ja der erste Ausflug und die Spielsachen müssen auch unbedingt mit. Als die Mama das sieht, sagt sie zu den Kindern, so geht das nicht. Wir fahren nämlich für einige Wochen an die See. Und an der See, da braucht ihr gar keine Spielsachen. Dort wird so viel Sand sein und so viel Wasser sein, da werdet ihr das gar nicht gebrauchen können. Jeder von euch darf nur eine Spielsache mitnehmen. Oh, da gab es ganz großen Protest. Nein, die Spielsachen sollten alle mit. Aber die Vierjährige, die hatte in ihrem Herzen schon beschlossen, sie würde nur ihre Puppe, Eski, mitnehmen. Eski war nämlich eine ganz besondere Puppe, das war eine Stoffpuppe. Und diese Puppe, die hatte in ihrem Puppenleben schon ganz, ganz viele Sachen erlebt. Die ist schon aus Brasilien nach England per Post gereist. Und ja, es ist eigentlich nur noch ein Stoffklumpen geblieben. Doch es bleibt immer noch die Puppe. Und nur diese Puppe, die darf mitfahren. Als sie dann mit dem Zug ankamen an ihrem Bestimmungsort, es war ein ganz kleines Dorf an der See, dort war es richtig schön. Die erste Woche haben sie sehr gut verbracht. Sie durften jeden Tag das schöne Wetter genießen, aber dann in der zweiten Woche, da geschah das große Unglück. Sie waren wie immer an der See, am Meer. Sie haben den Wellen, das Wellentreiben beobachtet. Sie haben Sandburgen gebaut und jetzt kamen große Wellen. Diese Wellen, die waren so stark, die hätten sogar ein Kind wegtragen können. Ganz hinten am Strand, da hatten sie schon eine ganz große Sandburg gebaut. Und dort saß diese Puppe Eski. die sollte doch immer alles beobachten. Die war ja wie, ja, die war wie ein wohlgesehener Gast in dieser Familie. Die Eltern bauten jetzt mit den Kindern weiter Sandburgen. Die Wellen rollten immer weiter an den Strand. Sie spülten eine Burg nach der anderen weg. Und jetzt wurde ein riesengroßer Damm gebaut. Den sollten die Wellen doch jetzt bestimmt nicht durchbrechen. Aber als die Mama dann so fleißig und der Papa mitbauten mit den Kindern, dreht die Mama sich um und sieht, dass die Sandburg, die sie vorhin gebaut haben, wo Eski saß, die ist gar nicht mehr da. Und der Picknickkorb, der da stand, der drohte jetzt in das große Meer zu verschwinden. Schnell lief sie dorthin und konnte gerade noch so den Korb retten, guckte rein, ja, es war alles da, aber oh wie, nein, nicht alles. Die Puppe, die fehlte, die war einfach nicht mehr da. Der Vater lief am Strand hin und her und suchte, aber die Wellen wurden immer größer und immer stärker, so dass es einfach unmöglich war, dort weiter zu suchen. Jetzt machten sie sich alle auf dem Weg nach Hause. Das Mädchen, die Vierjährige, die war eigentlich ein ganz, ganz tapferes Mädchen. Doch beim Abendessen, da hatte sie so einen riesengroßen Kloß im Hals und sie kriegte gar nichts runter. Und abends, bevor sie beten wollten, flüsterte die ganz leise, wir müssen für die Puppe beten. Und so wurde diese Puppe ins Gebet mit eingeschlossen. Die ganze Familie betete, dass, wenn es Gottes Wille ist, dass die Puppe doch wieder gefunden werden sollte. Es vergingen einige Tage. Am dritten Tag machten sie sich so wie immer wieder auf den Weg ans Meer. Die Kinder liefen voraus und dann plötzlich drehten sie sich doch ganz stark schnell um und kamen zu den Eltern wieder hergelaufen. Die Dreijährige, die klammerte sich an die Hand des Vaters und sie waren ganz erschrocken. Nämlich ihnen kam entgegen ein riesengroßer Hund. Der war ganz nass und in seinem Maul, da trug er etwas Unerkennbares. Und er lief auf sie zu. Sie wussten gar nicht, wo sie hin sollten. Als er bei ihnen ankam, blieb er stehen. Und was hatte der da im Maul? Sie konnten es erst gar nicht fassen. Sie waren ganz erstarrt und erschrocken. Aber dann sahen sie, es war die Puppe. Er brachte die Puppe ihnen und legte sie ihnen vor die Füße. Gott hat das Gebet des kleinen Mädchens erhört. Für Gott ist nichts zu groß, auch nichts zu klein. Wir dürfen Gott alles im Gebet sagen.
Ich möchte uns zum Schluss ein Wort lesen, einen Vers aus dem Philipperbrief, Kapitel 4, Vers 4. Freut euch in dem Herrn alle Wege, und abermals sage ich euch, freut euch. Das ist wirklich unsere Freude. Den Herrn haben wir und wir brauchen nicht zu verzagen. Wir haben keinen Grund zu verzagen, sondern vielmehr ihm die Ehre geben und ihn anbeten. Jetzt wollen wir noch zusammen beten und wer da beten möchte, bitteschön, wir stehen auf dazu.
Wir sind Gott dankbar auch für diesen Gottesdienst, den wir heute haben durften, der etwas anders war als sonst, die Gottesdienste. Und es ist doch gut, dass wir auch eine Reihe von Zeugnissen hören dürfen, die uns zeigen, dass Gott auch dort, wo es nicht immer so läuft, wie wir uns das gerne selbst entscheiden würden, wo Menschen krank werden, wo Menschen mit Einschränkungen leben müssen, dass auch dort der Herr da ist, dass er führt, dass es keine Hoffnungslosigkeit, keine Verzweiflung geben muss, sondern ich denke auch für uns, die wir gesund sind, ist es auch eine Ermutigung, immer wieder auch dann so etwas zu hören.